Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Willkommen beim Podcast Friedrich Plus Biologie vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Heute geht es um Sexualbildung. Mein Name ist Christian und ich habe die Ehre, mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags zu sprechen. Und in dieser Folge sind sogar gleich 2 spannende Persönlichkeiten hier drin, nämlich Steffen und Sonja Schaal. Und damit eine perfekte Kombi aus Theorie und Praxis. Steffen ist Professor für Biologiedidaktik und an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg tätig. Sonja ist Realschullehrerin für die Fächer Biologie, Deutsch, evangelische Religion und Theaterpädagogik und damit kombinieren sie perfekt Theorie und Praxis. Beide sind darüber hinaus Herausgeber beim Friedrich Verlag und haben gerade bei Unterricht Biologie eine Ausgabe zum Thema Sexualbildung im Biologieunterricht veröffentlicht. Wir sprechen heute also darüber, was beim Unterrichten von Sexualbildung so wichtig ist und arbeiten dabei wie immer die 5 wichtigsten Dinge heraus, die du oder die ihr als Hörer für euren Unterricht nutzen könnt. Am Ende fasse ich dann diese 5 Thesen auch nochmal zusammen und du findest die wie immer in den Shownotes. Also, hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Meine allererste Frage ist, was habe ich hier unterschlagen, dass der oder die Hörerin von euch denn noch wissen sollte?
Ja, zunächst ein herzliches Hallo. Ich glaube, das Spannende ist, dass wir beide in der Schule gestartet haben mit unserer Karriere. Beide sind wir Biologielehrerinnen und Biologielehrer, dann an die Pädagogische Hochschule gewechselt. Und das ist, glaube ich, das, was Theorie und Praxis gut ausmacht, weil wir den Unterricht aus der eigenen Erfahrung kennen und auf der anderen Seite uns eben auch mit Bildungsforschung auseinandersetzen.
Ja, lieber Christian, auch von mir noch einen hier schönen guten Morgen, wann immer auch die HörerInnen den Podcast hören werden. Die Besonderheit ist tatsächlich, dass wir uns hier wunderbar ergänzen, weil alles, was bei mir manchmal zu sehr in den Geist und in den Kopf fließt, stellt Sonja immer wieder auf die Füße.
Danke dafür. Geht mir mit meiner Partnerin ähnlich, dass sie die Mangel ausbadet oder ausgleicht, die ich jetzt hier so mit in die Beziehung reintrage.
Ach, Mängel würde ich es gar nicht nennen, aber manchmal das Verständnis, Welt, Theorie und so weiter.
Ist das natürlich auch ein interessanter Punkt, wenn wir eine Paarbeziehung haben und das Thema Sexualbildung nehmen, in egal welcher Geschlechteraufteilung, ob männlich-männlich, weiblich-weiblich oder männlich-weiblich in der Paarung. Inwiefern würdet ihr denn dieses Thema jetzt einleiten wollen, vielleicht mit eurer bisherigen Erfahrung im Unterrichten aus der Forschung? Weil, also ich kann mich an meinen Unterricht noch erinnern, es war damals 9. Klasse, und da hatten wir eine unfassbar hübsche Referendarin, die das gemacht hat. Und das ist jetzt wirklich kein Witz. Sie war einfach wirklich großartig aus, war total lieb und hatte halt die Arschkarte, entschuldigt meine Ausdrucksweise, dass sie Sexualbildung in der 9. Klasse pubertierende Jungs und Mädels halt machen musste. Und ich werde es nie vergessen, wie sie über ein Holzdildo ein Kondom gezogen hat, um es zu zeigen. Und alle waren halt völlig Banane und waren halt völlig weg und konnten überhaupt nicht mehr auf den eigentlichen Inhalt achten. Also von den Jungs, weil halt alle nur boah, mega. Und von den Mädels, die halt, naja, die Augen bis in den Hinterkopf gerollt haben. Es war halt wirklich herausfordernd für sie. Und es tut mir im Nachgang total leid, weil ich bin ja auch Lehrer, was das für eine Herausforderung für Lehrkräfte ist, dieses Thema zu dem Zeitpunkt im Leben eines Schülers zu vermitteln. Deswegen, bitte, the stage is yours.
Ja, das ist vermutlich der Klassiker, den wir im Kopf haben, neben so anderen Peinlichkeiten, die Lehrkräfte mit hochrotem Kopf auf sehr spezielle SchülerInnen Fragen antworten sollen. Aber da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, weil was ist denn menschlicher als Sexualität? Und welche Rolle spielt Sexualität im Leben der Menschen, in der Biologie insgesamt? Und was muss ich als heranwachsender Mensch über Sexualität im engeren, aber eben vor allem auch im weiteren Sinne wissen, um mich einigermaßen sicher in dieser Gesellschaft bewegen zu können? Sprich, wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Themenhefte Sexualbildung zu nennen, weil eben sowohl die Sexualität wie eben auch die Bildung für uns ganz stark im Vordergrund steht. Bildung soll ja im Grunde genommen befähigen zur Teilhabe. Und die Sexualbildung ist an dieser Stelle natürlich eine übergreifende Bildungsaufgabe, die es uns ermöglicht, im Zusammenleben, im größeren Sinn, aber eben auch im partnerschaftlichen Zusammenleben zu einer reflektierten, naja, auch Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit geführt zu werden. Heißt also Bildung im Sinn von, ich werde darauf vorbereitet, mich im Hier, aber auch in Zukunft in einer, wie ich finde, sehr schönen, diversen Gesellschaft, wie wir sie gemeinsam leben, einfach auch bewegen zu können.
Was würdest du denn sagen, Sonja, wäre das Problem, wenn man das nicht macht, wenn man keine Sexualbildung in den Schulen hat, wenn man die Kinder sich selbst überlässt?
Ich glaube, dass wir nicht die Situation haben, dass wir den Kindern sich selbst überlassen. Aus meiner Erfahrung gibt es häufig Sexualaufklärungsunterricht in der Schule. Der wird durchaus durchgeführt, aber das ist eben nur ein Aspekt dieser Sexualbildung, wo einfach die Sexualerziehung noch mit eine Rolle spielt und eben dieser Bildungsaspekt, nämlich genau dieses über Situationen reflektieren und vielleicht, um auf deine Anekdote auch zu reagieren, wir sind sexuelle Wesen und können gar nicht anders als sexualpädagogisch tätig sein, nämlich einfach durch unser Geschlecht, durch die Art und Weise, wie wir uns verhalten, sowohl als SchülerInnen als auch als Lehrkraft. Und deswegen hatte das ja auch so eine Besonderheit, dass da so eine hübsche Referendarin diesen Unterricht macht. Die Mendelschen Regeln hätte sie vielleicht etwas neutraler behandeln können, aber Verhütungsfragen, das macht immer auch auf der persönlichen Ebene was mit uns. Und deswegen ist dieser Bildungsaspekt eben so wichtig, dass wir genau diese Aspekte in den Sexualbildungsunterricht mit einbeziehen, nämlich die Emotionen, was macht's mit uns als Mensch und nicht nur die reine Aufklärung über Menstruationszyklus oder Spermatogenese.
Jetzt habt ihr dazu ja 5 Thesen zusammengestellt. Die finden sich auch in der entsprechenden Ausgabe von dieser Episode Sexualbildung. Da jetzt meine Frage. Warum diese 5 gerade? Wir kommen noch auf den Inhalt dieser Thesen zu sprechen, aber was hat euch bewogen, euch für diese 5 zu entscheiden? Weil das Thema ist ja vielschichtig und umfassend.
Ja, das hat unser Garantie damit zu tun, dass wir versuchen, auf Biologieunterricht immer 2 Perspektiven zu werfen, nämlich auf der einen Seite natürlich unsere Begeisterung für biologische Systeme, für das Leben als solches. Aber eben auch, weil wir unter anderem Lehrkräfte für Gemeinschaftsschulen, für SchülerInnen, die unter Umständen auch ein distanziertes Verhältnis zu Bildung haben, ausbilden und uns bei aller Begeisterung für das Fach auch immer wieder fragen, was braucht denn jemand, der nicht ein biowissenschaftliches Studium anstrebt, um mit den Herausforderungen, ich habe es vorher schon angesprochen, die heute und morgen auf sie zukommen werden, angemessen umgehen zu können? Und da haben wir, weil wir ja auch von so einer überfachlichen Bildungsaufgabe sprechen, eben die Verantwortlichkeit für die Frage, wie gehen wir mit diesen überfachlichen Bildungsaufgaben um, ausgehend von biologischen Sachverhalten, dann doch zu so einem, naja, aufgeklärten Blick, also im Sinne der geschichtlichen Aufklärung, jetzt nicht auf unser Thema hin, also um mit einem aufgeklärten Blick sich an die Herausforderungen ranzuwagen. Und da hilft mir unter Umständen nicht unbedingt ausschließlich weiter, wenn ich die biologischen Kernideen kenne und auch den Unterschied weiß zwischen der vegetativen und der sexuellen Vermehrung, sondern ich muss natürlich schon auch wissen, wie uns jetzt in der Herausgebersitzung wirklich auch bewusst geworden, ich mit Begriffen wie normal beispielsweise sehr sorgfältig umgehen muss im Kontext eben der Sexualbildung. Und aus dieser Perspektive war es im Prinzip klar, dass wir uns einerseits mit dem Bildungsbegriff, aber dann natürlich auch ganz klar mit grundlegend fachbiologischen Themen und eben ganz besonders, um wieder in die Bildung zurückzukommen, mit soziobiografischen und soziokulturellen Aspekten auseinandersetzen müssen. Und damit wird eben klar, wir haben nicht nur einen Fachvermittlungsauftrag, sondern eben einen Bildungsauftrag, der über die reine Fachvermittlung hinausgeht, was unsere KollegInnen und uns selbst einfach auch fordert, weil wir ein Stück weit den sicheren Grund verlassen müssen. wie bei deinem Beispiel angesprochen, macht es halt doch einen Unterschied, ob ich eine Beschriftung von einem männlichen Geschlechtsorgan auf einem Arbeitsblatt vornehme oder ob ich die Heranwachsenden mit Fragen ganz praktischer Art konfrontiere.
Das ist ein schönes Stichwort, weil mir taucht jetzt die Frage auf, was sind denn da die größten Herausforderungen aus eurer Praxiserfahrung und auch aus der Forschungssicht natürlich?
Also aus der Forschungssicht, das ist das, was mir als erstes in den Sinn kommt, sind es tatsächlich diese kulturelle Diversitätsfragen, die da auf dem Tisch liegen. Wir haben in der Regel heterogene Klassen mit unterschiedlichen Religionen, mit unterschiedlichen Biografien, unterschiedlichen Familienkonstellationen. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass ich mir dessen bewusst bin, mit meinem Unterricht hier eben auch diese vielfältigen Wertesysteme auch zu adressieren. Und wenn ich einen hohen Migrationsanteil beispielsweise in der Klasse habe, dann ist Sexualität zunächst mal ein Tabuthema, einfach aus einer kulturell-religiösen Sicht raus. Und das zu überwinden und trotzdem mit den Schülerinnen ins Gespräch zu kommen über ein Thema, worüber man eigentlich nicht zu Hause spricht oder auch nicht gewohnt ist zu sprechen, das ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Das ist für die Schüler schwierig, aber eben auch für die einzelne Lehrkraft, weil man sich auch mit seinem eigenen, mit seiner eigenen kulturellen Herkunft, mit der Biografie auseinandersetzen muss. Ja, das ist ein Aspekt, den man vorher planen muss. Und deswegen hat es auch so viel mit Selbstreflexion zu tun im Unterricht. Und das war bei diesen Forschungsprojekten wurde das sehr deutlich, wo wir mit geflüchteten Jugendlichen eben gearbeitet haben im Rahmen der Sexualbildung.
Ha, jetzt habt ihr euch in eine interessante Richtung begeben mit der Antwort, weil jetzt tauchte die erste Frage bei mir auf. Inwiefern muss man sich denn als Lehrkraft mit seiner eigenen Sexualität auskennen und beschäftigen, um dieses Thema zu vermitteln?
Also unbedingt. Es ist ja schon die Situation, dass ich mir vorher überlegen muss, wo sind meine eigenen Schamgrenzen beispielsweise. Wenn ich vor einer Klasse stehe und es nicht vorher durchdacht habe und dann kommen eben Fragen, mit denen ich vielleicht auch nicht gerechnet habe, dann komme ich ins Stottern, dann weiß ich nicht, wie ich antworte. Also ich muss eine gewisse Souveränität haben, auch darüber Bescheid zu wissen, worüber kann und möchte ich sprechen, welche auch biologischen Fachbegriffe laufen mir locker über die Lippen und welche vielleicht auch nicht. Und das ist einfach gut, wenn ich das vorher reflektiert habe, ausprobiert habe, vielleicht auch mit Kollegen im Gespräch war. Es spielt ja auch eine Rolle, was für eine eigene Lebensgeschichte ich habe. Ein Beispiel, was ich immer auch in den Seminaren rausgreife, ist, man soll sich gut überlegen, welche Themen kann ich gut unterrichten in der Sexualbildung und welche kann ich auch nicht gut unterrichten. Und wenn ich zu dem Entschluss komme, beispielsweise, weil ich als Frau vielleicht einen Kinderwunsch habe und schwanger werden möchte und das über Jahre nicht werde und eine große Not vielleicht auch eine persönliche mit mir trage und soll dann Embryonal- und Fetalentwicklung mit einer 9. Klasse besprechen und unterrichten, dann habe ich ein persönliches Problem und es wird Einfluss auf meinen Unterricht nehmen. Dann muss ich eben reflektiert entscheiden, bin ich trotzdem in der Lage, diesen Unterricht gut zu gestalten oder gebe ich es vielleicht einfach ab an eine Kollegin, an einen Kollegen. Also deswegen ist gerade bei diesem Thema die Auseinandersetzung mit sich selber elementar.
Und vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt, die Frage, warum tue ich das als Lehrkraft eigentlich? Erfülle ich hier lediglich die Vorgaben, die ich curricular in Baden-Württemberg im Bildungsplan hinterlegt habe? Oder sehe ich es als eine zentrale Aufgabe in meinem Selbstverständnis als Anwalt für Heranwachsende, auch entgegen bestimmter Widerstände, die Kinder, wie gesagt, darauf vorzubereiten, was in unserem Kulturverständnis, in unserem Rahmen, in unserer Gesellschaft brennende Themen sind. Damit erledigt sich unter Umständen eben auch die häufige Angst. Also ich habe das große Glück, ich darf nächste Woche mit 4 Studierenden und einer 9. Klasse den sexualpädagogischen Tag durchführen im Rahmen des Semesterpraktikums und habe ganz präsent jetzt die Ängste und Befürchtungen meiner Studierenden auch vor Augen. Wenn ich mir vergegenwärtige, dass der einzige Anwalt im Zweifelsfall, der für die Kinder in Fragen der Sexualbildung eintritt, ich bin, dann werde ich unter Umständen auch mit einem deutlich größeren Selbstvertrauen die Dinge, die mir wichtig sind in der Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen auch Schwerpunkte setzen, als wenn ich mir meiner Rolle an der Stelle eben unsicher bin.
Das knüpft sehr stark an die zweite der Thesen an, oder? Es korrigiert mich, falls ich das falsch interpretiere, aber Die zweite These von euch lautet ja, schaffe eine konstruktive und wertschätzende Unterrichtsatmosphäre, denn Rechte und Würde der Schülerinnen dürfen nicht verletzt werden. Da sehe ich ganz viel da drin, dass man halt A, seine eigenen Ängste kennt und dann aber auch nicht über die Grenzen der anderen drüber hinweggeht und auch nicht über deren Ängste bei dem Thema oder vielleicht familiäre Prägung über ein Thema zu sprechen. Das ist eine sehr, sehr feine Gratwanderung, glaube ich, zwischen, naja, wie schnell darf man da vorpreschen oder wie zaghaft muss man sich bewegen.
Ja, genau, deswegen gibt es diese Unterrichtsprozesse im Grunde ja auch nicht eine Checkliste. Also ich brauche ein ganz besonderes pädagogisches Gespür für die Klasse, für die Besonderheit der einzelnen SchülerInnen und ein Bewusstsein für mich selber. Und zentrale Aspekte sind mit Sicherheit die Diskriminierungsfreiheit in der Klasse. Also ich darf niemanden benachteiligen, ich darf niemanden auch in seinen Schamgrenzen quasi überfordern, nur weil ich quasi selber der Ansicht bin, da kann man gut drüber reden, über ein spezifisches Thema. Schamgrenzen sind einfach auch wichtige Haltepunkte, sag ich mal, wo eine einzelne Person merkt, darüber möchte ich nicht sprechen oder das ist mein tiefstes Inneres, was ich eben nicht preisgeben möchte. Also ich war zum Beispiel oft gefragt in Seminaren auch, oder es besteht so dieser Mythos, ich müsste im Unterricht wertfrei gestalten. Und dann sage ich ja immer, um Himmels Willen machen Sie das nicht. Denn wir haben eben eine plurale Wertegesellschaft und das müssen wir auch besprechen können. Also vielleicht ein wertneutraler Unterricht. Mir wäre aber noch lieber zu sagen, ein werteorientierter Unterricht, wo man einfach diese unterschiedlichen Werthaltungen auch besprechen und diskutieren kann. Und was ich auch wichtig finde in dem Kontext ist, dass man sehr sensibel umgeht mit Verletzungen, die vielleicht auch unbewusst passieren. Also ich verwende vielleicht mal ein Wort, was eine andere Person als diskriminierend wahrnimmt, obwohl ich es vielleicht gar nicht so gemeint habe. Und dann drüber sprechen zu können, auch Emotionen äußern zu können, um das A richtig zu stellen und B auch die Chance zu geben, dann Perspektivwechsel vorzunehmen, zu überlegen, ich habe es nicht böse gemeint, aber jemand anderes fasst es vielleicht auch tatsächlich ganz anders aus. Und das ist auch für die Schüler, glaube ich, ein wichtiger Moment, hier an Toleranz zu arbeiten, an der eigenen Haltung zu arbeiten und eben auch andere Haltungen akzeptieren zu können, selbst wenn ich sie nicht teile.
Im Sinne des Sprachfähigwerdens ist eben genau dieser Aspekt wiederum ein allgemeiner Bildungsauftrag, den wir an einem biologischen Thema oder an einem Thema, welches den Kern in der Biologie hat, einüben und aufbauen können. Da denken wir beispielsweise an die Herausforderungen, die wir mit Konflikten, kommen ein Stück weg von der Sexualbildung, aber nur als Beispiel, warum haben wir Konflikte und welche Konflikte eskalieren, sind in der Regel die Konflikte, die uns nicht erlauben, eine gemeinsame Sprache zu finden. Konkretes Beispiel, wiederum auf den Tag kommende Woche mit meinen Studierenden bezogen. Eine Studierende hat mir gegenüber wirklich auch ganz große Sorge geäußert, wenn es eben um diversitätssensiblen Unterricht geht, dass die Schüler ihr, also in dem Fall wirklich die männliche Form, gegenüber schon auch in der Vorfreude auf das Thema ganz deutlich geäußert haben, dass bei ihnen ja Homosexualität auch rechtlich durchaus zu gravierenden Einschränkungen führen kann, bis hin, Zitat, bei uns werden die Schulen verbrannt. Und daraus eben eine große Sorge erwachsen ist bei meiner Studierenden, wie sie denn mit solchen Aussagen letzten Endes umgehen kann. Und an der Stelle ist zunächst mal die Frage, wie kommt man ins Gespräch so, dass diese Position gehört, aber auch eingeordnet werden kann im Sinne von welche Werte, und da greife ich Sonjas Ausführungen gern nochmal auf, welche Werte wollen wir denn miteinander teilen und was sind Werte für uns in unserem Zusammenleben und an welcher Stelle können wir eben eine gemeinsame Sprachfähigkeit auch wiederum finden.
Wenn jetzt beispielsweise diskriminierende Äußerungen im Unterricht fallen, dann kann ich die ja nicht stehen lassen und unter Wertepluralität verbuchen, sondern ich muss ja hier auch das Recht der einzelnen Menschen dann auch verteidigen. Und ich würde den Soziologen Nassé, den zitieren wir auch in dem Artikel, nochmal erwähnen. Er spricht von wohlmeinender Intoleranz. Und das finde ich, also gerade mit diesem Toleranzbegriff, wir wollen ja auf der einen Seite zu einer Toleranz erziehen und auf der anderen Seite ist an der einen oder anderen Stelle wohlmeinende Intoleranz gefragt, nämlich dann, wenn andere Menschen eben diskriminiert, beleidigt oder in ihrem Ruf beschädigt werden beispielsweise. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, tatsächlich zu intervenieren, auch in der Situation und klarzustellen, was wir an Rechten vertreten hier in unserem Unterricht und welche Aussagen tatsächlich man auch nicht ohne weiteres stehen lassen kann, um da ins Gespräch zu kommen.
Und ein Weg, um ins Gespräch zu kommen, da wären wir wieder relativ nahe an der Biologie dran. Was mache ich denn, wenn ich liebe? Also ich kann mir ja nicht raussuchen, wen ich liebe. Ich verliebe mich in Menschen und habe nicht den Willen gefasst, in diese Person möchte ich mich jetzt dringend verlieben. Oder bei dieser Person möchte ich die Schmetterlinge im Bauch haben. Mit all dem, was auch neurobiologisch damit verbunden ist. Liebe ist ein zentrales menschliches Bedürfnis und häufig hilft es, über die Liebe Menschen anzusprechen. Und dann erst im zweiten Schritt deutlich zu machen, was mache ich denn jetzt, wenn ich entgegen bestehender Normen, womöglich die in dem gesellschaftlichen Kontext oder in dem kulturellen Kontext vorherrschen, mich halt einfach in einen Menschen verliebt habe, der womöglich dasselbe Geschlecht hat wie ich.
Ganz konkret helfen einfach auch immer Rollenspiele beispielsweise oder auch Fallbeispiele in den Unterricht mit einzuflechten. Also dass man Geschichten erzählt von Menschen, denen man irgendwie emotional gut folgen kann und die zum Beispiel ihre Geschichte der Homosexualität erzählen. Und dann wird es schon viel schwieriger für Schüler, also da so vorurteilsbehaftet an diese Menschen auch ranzutreten. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, hier immer wieder den Perspektivwechsel übers Rollenspiel, über Fälle, über Gäste, die man vielleicht auch im Unterricht einlädt, aufzugreifen. Das haben wir im Heft ja auch versucht, also verschiedene Möglichkeiten hier anzubieten, von Rollenkärtchen bis hin zu dieser Geschichte von Anastasia, die als Transsexuelle in der Bundeswehr eben tätig ist und einfach ihre Geschichte preisgibt. Und ich glaube, das kann einfach sehr praktisch im Umgang helfen mit solchen Fragen.
Was war denn jetzt für euch das bisher überraschendste, erschreckendste, schönste Erlebnis, was ihr in eurer eigenen Praxis mal hattet? Entschuldige, vielleicht um den Kontext zu sagen, was wollt ihr, dass andere Lehrkräfte auch wissen, um diesen Fehler vielleicht zu vermeiden? Oder was war ein Best-Practice-Beispiel, was ihr sagt, ja, das habe ich gut gemacht, da war ich stolz drauf?
Ja, weiß ich nicht, ob es jetzt ein Best-Practice-Beispiel ist, was nicht so eine Methode war oder nicht so eine einzelne Situation, aber ich glaube, eindrücklichsten Erlebnisse, die ich hatte, war gerade im Kontext der Arbeit mit den geflüchteten Jugendlichen, die von Anfang an gesagt haben, das ist alles verboten, das ist tabu, wir können da nicht drüber sprechen, in den Workshops aber ein unglaubliches Interesse für alle Themen entwickelt haben, auch für Themen der Homosexualität, für Körperwissen. Und ein junger Mann, den wir interviewt haben, hat am Ende gesagt, das ist alles sehr unhöflich, aber man braucht's eben. Also das heißt, es war so die Bestätigung, dass man trotz dieser Befürchtung, und das ist für uns Pädagogen ja vielleicht so ganz schwierig, dass wir Menschen zu nahe treten und vielleicht Fehler machen könnten. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Und wir nehmen lieber ein Buch und lesen nach, wie wir es richtig machen könnten. Die Erfahrung zu machen, man macht Fehler, wir sind da in viele Fettnäpfe getappt in diesem Projekt und trotzdem war es sehr sinnhaft und hochwirksam für die Jugendlichen und für uns eben auch.
Im Grunde genommen hat Sonja die schwierigste Situation tatsächlich auch schon ein Stück weit angesprochen, den Umgang immer wieder neu zu lernen und sich immer wieder selbst einerseits zu hinterfragen, wo stehe ich denn selbst in meinen Vorstellungen, welche Fettnäpfchen mache ich auf? Ich habe vor den Begriff des Normalen im Sprachgebrauch genannt und dann einfach auch zu sehen, wir sind durchaus sensibilisiert für einen entsprechenden Umgang und trotzdem aus einer Alltagssituation raus Menschen einfach zu verletzen und dann aber auch zu sehen, inwieweit man durch gemeinsamen Austausch ja, dieses Mystifizierte und es ist ja alles total schwierig, Und wir müssen immer besonders vorsichtig sein, einfach wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen und sich zu vergegenwärtigen. Wir sprechen mit Menschen, wir adressieren Mensch als Mensch. Insbesondere auch wieder mit Martin Buber gesprochen. Ganz tolles Zitat, das Ich
entsteht am Du,
was eben in dem Kontext unheimlich viel sagt.
Puh, wie kann man so ein umfangreiches Thema am besten zusammenfassen? Dafür eignet sich der Fokus auf 5 Statements, 5 Thesen, die ich am Anfang angeteasert hatte, die eine Art Umsetzungsleitfaden für den Unterricht sein können. Mehr dazu findest du natürlich oder findet ihr als Hörerinnen und Hörer in der Ausgabe von Unterricht Biologie. Dazu aber hier schon mal für den Überblick die 5 Thesen. Und naja, für alle die lieber auditiv lernen. Also, erstens, greife den gesellschaftlichen Wandel auf und stelle Vielfalt und Diversität ins Zentrum der schulischen Sexualbildung. Zweitens, schaffe eine konstruktive und wertschätzende Unterrichtsatmosphäre, denn Rechte und Würde der Schülerinnen dürfen nicht verletzt werden. Drittens, gestalte den Unterricht biologisch fundiert, klar. Variabilität, Paarbildung und Aufzucht des Nachwuchses sind biologische Kernthemen. Viertens, schaffe Möglichkeiten, Haltungen und Denkmuster zu Vielfalt und Diversität zu reflektieren und lasse Perspektivwechsel zu. Ermutige vielleicht auch die Schüler dazu, die Perspektive zu ändern und die Position zu ändern. Fünftens und zu guter Letzt, nutze die Sprache als entscheidendes Mittel, denn auch sie ist divers. Und unabhängig von diesen Thesen hier, fände ich es noch schön, wenn ihr zwei noch einen ganz konkreten Tipp für die Hörerinnen und Hörer hättet. Was kann man im Alltag konkret tun bei diesem Thema? Worauf sollte man vielleicht achten?
Also ich glaube, die Erfahrung, dass wenn man sich traut, dieses Thema zu unterrichten, dass man hoch intrinsisch motivierte Schüler in der Klasse hat. Und was eine wichtige Botschaft ist für die Lehrerinnen und Lehrer, füllen Sie nicht nur Arbeitsblätter aus. Es gibt so kreative Zugänge zur Sexualbildung. Da muss man nicht Arbeitsblätter beschriften.
Musste jetzt tatsächlich ein bisschen nachdenken und werde es wahrscheinlich auch weiterhin tun, weil ich die Frage sehr anspruchsvoll finde. Müsste ich mich auf eine Sache beschränken, würde ich tatsächlich sagen, Liebe und auch Sexualität gehört schlicht zu den schönsten Dingen der Welt. Und auch biologisch, also auf die fachbiologisch geblickt, werde ich wohl kaum ein Thema finden, welches mir so viele und vielschichtige Zugänge erlaubt und mich auch an den Kern der Existenz des Lebenden ranführt. Also von den Kernideen der Fortpflanzung bis hin eben zur Neurobiologie, was da als Feuerwerk an neuronalen Prozessen beim Verliebtsein, beim Lieben, vielleicht auch bei Eifersucht abgeht, das kann ich dann doch auch ein Stück weit wieder biologisch greifen und habe aber gleichzeitig, wie Sonja sagte, eine hohe Motivation der SchülerInnen, mich mit Serotonin und dem Oxytocin auseinanderzusetzen und den Wechselwirkungen viel eher, als wenn ich sage, wir gucken uns jetzt oder unter Umständen für einen größeren Anteil der SchülerInnen, wir gucken uns jetzt die Wirkungsweise und die Steuerungs- und Regelungsprozesse des Thyroxin an.
Vielleicht kann ich noch eine Ergänzung machen, die ich auch mitgeben würde, nämlich einfach in den Lehrerkollegien zu diskutieren, haben wir eigentlich ein sexualpädagogisches Konzept an der Schule? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es häufig keines gibt. Und das hilft total. A, natürlich in Situationen, die kritisch sind, also bei Verdacht auf sexuellen Übergriffen oder Missbrauch, dann muss ich irgendwie handlungsfähig sein in einer Situation, die eigentlich höchst belastend ist. Da hilft mir so ein Konzept, wenn ich weiß, wen adressiere ich, wo kann ich anrufen. Und ich würde es immer aber unterstreichen, auch für Situationen, die eben positiv sind. Also wer von den KollegInnen hat einen guten Zugang, wen kann ich adressieren, was sind unsere externen Partner, mit wem kann ich mich auch in einem Supervisionsgespräch vielleicht austauschen und gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, das könnte ein guter Ansatzpunkt sein für einen pädagogischen Tag oder eine Fachgruppensitzung.
Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ganz, ganz, ganz lieben Dank für euren wertvollen Input und eure wahnsinnig wichtigen Botschaften. und bis bald.
Ganz herzlichen Dank dir.
Ich danke auch, das hat Spaß gemacht.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.